Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh, am ersten Wochentag, zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist aufgestanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Nun, wir erfahren heute Morgen aus unserem Predigtext hier etwas über den wunderbaren Abschluss des irdischen Lebens unseres Herrn und Heilandes, dem Herrn Jesus Christus, welcher nicht der Tod ist, sondern das Leben, und zwar das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit beim Vater. Die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ist eines der festen Fundamente unseres Glaubens. Nur der Glaube an einen gestorbenen und auferstandenen Herrn öffnet uns den Weg zur Errettung und zur ewigen Herrlichkeit. Die Auferstehung dessen, der so geduldig rettete und arbeitete, der aus seiner eigenen Stadt geworfen wurde und am Kreuz litt und starb, war die völlige Rechtfertigung seiner Person. Eine weitaus größere Rechtfertigung liegt allerdings noch in der Zukunft, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Uns wird hier von dem Evangelisten Markus berichtet, wie eine kleine Schar von Frauen vor dem leeren Grab des Herrn stand, und die Trauer und die Verzweiflung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Markus nennt ihre Namen mit Maria von Magdala und Maria und des Jakobs Mutter und eine gewisse Salome. Sie hatten ihren Herrn Jesus verloren, der ihnen im Blick auf Gott und sein Reich eine ganz neue und große Erlösung in Aussicht gestellt hatte. Bei Maria aus Magdala erinnern wir uns auch, dass sie von mehreren bösen Geistern besessen war. Und der Herr Jesus hatte sie geheilt. Ferner hatten die Frauen auch gesehen oder es zumindest von anderen gehört, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen gesättigt hatte, zahllose Kranke geheilt und sogar auch Tote auferweckt hatte. Sie hatten zu seinen Füßen gesessen und seine Botschaft gehört. Jedes Wort hatte sich in ihren Herzen eingegraben und sie waren fest davon überzeugt: Dieser Mann ist von Gott gesandt. Seine Sache ist Gottes Sache. Und es lohnt sich, sein Leben in den Dienst dieses Mannes zu stellen, denn er ist der von Gott gesandte Erlöser. Doch dann kam jener furchtbare Tag, an dem ihm der Prozess gemacht wurde. Rechtlich keineswegs einwandfrei hatten die Obersten der Juden seine Kreuzigung durchgedrückt, so dass der Herr Jesus auf eine besonders schmachvolle Weise zu Tode kam. Die Frauen hatten das dann gesehen und von jenem Freitagabend an den Leichnam Jesu in der Eile, wo der Leichnam Jesu in der Eile bestattet worden war. Er war wirklich tot und sie waren dabei, als er notdürftig in Leichentücher gewickelt in ein felsengehauenes Grab gelegt wurde und wie mehrere kräftige Männer das Grab verschlossen, indem sie einen riesigen und schweren Stein vor die Öffnung rollten. Nun, zu der Trauerarbeit, zu der sie sich nun herausgefordert sahen, gehörte auch, dass sie den Leichnam Jesu einbalsamierten. Das hatten sie an jedem Abend vorher nicht mehr tun können, weil der anbrechende Sabbat es ihnen verbot. Und das wollten sie nun am Tage nach dem Sabbat nachholen. Ein letzter Liebesdienst für den Herrn Jesus sollte es sein. Das übliche Zeremoniell, um von einem hochverehrten Menschen Abschied zu nehmen. Das einzige Problem, das sie bei ihren Vorhaben im Kopf hatten, war, wie sie denn diesen riesigen Stein vom Eingang des Grabes weggewälzt bekämen, um überhaupt an den Leichnam heranzukommen. Doch wie wir wissen, kam es alles ganz anders. Und wir wollen uns von daher zunächst mit dem leeren Grab beschäftigen, was die Frauen antraf. Und dazu wird uns berichtet in Kapitel 15, die Verse 42 bis 47. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um seinen Leib. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und er kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Also, zwei von den Frauen hatten also gesehen, wie der große Stein vor das Grab gewälzt worden war. Der Evangelist Markus berichtet hier als einziger der Evangelisten, dass sich die Frauen über dieses praktische Problem, wie sie den Eingang frei bekommen sollten, den Kopf zerbrachen. Denn dazu heißt es in Vers 3, wer wird von uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Das sind ganz normale menschliche Gedanken. Aber in Vers 4 bis 6 hören wir weiter. Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß, und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazaräer, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo wir ihn hingelegt hatten. Und so gingen sie hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten vor der Grabkammer sitzen. Diese einzigartigen Umstände, unter denen sie ihn erblickten, sein Aussehen und die Botschaft, die er den Frauen verkündigte, zeigen, dass Markus ihn für einen Engel Gottes hielt, wenn er ihn auch als einen Jüngling bezeichnete, weil er den Frauen als solcher erschien. Denn das weiße Gewand war ein Bild für seine himmlische Herkunft und der Glanz, der ihn umgab. In den Evangelien Lukas, Kapitel 24 und Johannes, Kapitel 20, wird von zwei Engeln gesprochen am Grab, der Zahl also, die notwendig war, damit ein Zeugnis juristisch anerkannt wurde, so wie wir es im Alten Testament vorfinden, im 5. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 6, auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Nun verstellt sich natürlich die Frage, warum Matthäus und Markus hingegen nur einen erwägen. Es könnte möglicherweise der Sprecher von den Engeln gewesen sein. Nachdem die Frauen das dann erlebt hatten, waren sie entsetzt, als sie so plötzlich einem Boten Gottes gegenüberstanden. Dieses sehr ausdrucksstarke Wort, das im Neuen Testament nur hier im Markus-Evangelium vorkommt, bezeichnet ein überwältigendes Empfinden angesichts etwas völlig Ungewöhnlichem. Dieses Wort entsetzt. Und hier beginnt also die biblische Auferstehungsbotschaft, nicht mit einer mit religiösen Erlebnissen oder vorausschauenden Erscheinungen, anhand deren die Jünger hätten sehen können, Jesus lebt. Nein, das Erste, was den Frauen hier vor Augen geführt wurde, war das leere Grab. Das Grab war offen und der Leichnam Jesu, den sie suchten, war weg. Das war etwas ganz Sichtbares, etwas, was in seiner Eindeutigkeit kaum zu überbieten war. Denn das Grab war von römischen Soldaten bestens bewacht gewesen, so dass eigentlich aus menschlicher Sicht ein Leichendiebstahl unmöglich war. Doch trotz dieser militärischen Sicherung des Grabes machte Gott seine Macht deutlich in der Auferweckung unseres Herrn Jesus. Wie dieses genau geschah, wird uns von der Bibel her nicht überliefert. Was man aber sehen konnte, das wird von dem Evangelisten Matthäus in Kapitel 48, Vers 2 berichtet. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Nun, die römischen Soldaten, die das Grab hier bewachten, erschraken wohl bei diesem Anblick so sehr, dass sie würden, als wären sie tot. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist damit gemeint, dass sie in Ohnmacht gefallen sind. Denn sie hatten den Auftrag, das Grab ja zu versiegeln und zu bewachen, doch vor diesem Engelsboden wurde ihre Macht zunichte. Und auch hier sehen wir immer wieder, da wo unser Herr eingreift, mit seiner ganzen Macht, da ist das Natürliche, da ist der Feind besiegt. Und diese ganze irdische Wahrheit ist grundlegend und wesentlich. Sie zeigt uns, dass die Auferstehung Jesu nicht eine geistige Angelegenheit war, sondern eine leibliche Wirklichkeit. Gegenüber der Behauptung, Jesus lebe, hätte man sonst immer wieder einwenden können, ja, aber da ist doch sein Grab. Da liegt er doch, der tote Jesus. Doch das leere Grab macht einen solchen Einwand zunichte. Und von daher ist es ein wesentlicher Teil der Osterbotschaft. In Matthäus 28 lesen wir auch davon, dass die Engel forderten die Frauen auf, den genauen Ort anzusehen, an dem der Leichnam Jesu abgelegt worden war. Sie konnten die Leinentücher sehen, aber Jesus steckte nicht mehr darin. Sie lagen einfach leer da. Ohne die Leinentücher abzuwickeln, war er der Verhüllung entkommen. Nur das Schweißtuch, das man um seinen Kopf gebunden hat, lag zusammengelegt an einem besonderen Platz. Damit war klar, hier ist ein Wunder geschehen, das alles menschliche Vorstellungsvermögen sprengt. Die innere Verwirrung, die zu der Trauer und Hoffnungslosigkeit der Frauen hinzukam, wurde von dem Engel auf dem Grabstein nicht weggenommen, aber in eine bestimmte Richtung gelenkt. Von daher wollen wir uns die Worte der Engel genauer anschauen. Wie an anderen entscheidenden Stellen im Zusammenhang mit der Sendung Jesu, wir denken hier vor allen Dingen an Weihnachten und auch an die Himmelfahrt, tat auch hier ein Bote Gottes auf, um das Geschehene zu erklären. Obwohl für einen Juden Engel vom Alten Testament her nicht fremd waren, war es für die Menschen, denen Engel erschienen, doch ein ungewohntes Ereignis, bei dem es ihnen vor Furcht kalt den Rücken runterlief. Als die Frauen nun zum offenen Grab kamen, packte sie das Entsetzen darüber, dass sie dort einen Engel als Mann in einem glänzenden Kleid vorfanden. Ehrerbietig warfen sie sich vor ihm zu Boden. Im Lukas-Evangelium hören wir auch die Worte, etwas genauer, die Engel sagten, in dem Kapitel 24, Verse 5 und 6. Da sagte der Engel zu den Frauen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann erinnert darüber hinaus der Engel auch die Frauen daran, dass, was Jesus ihnen in den Tagen und Wochen vor seiner Passion doch gesagt hatte, so wie wir es in Lukas 24, Vers 7 hören, wie er euch gesagt hat, eben die Leidensankündigung und die Ankündigung der Auferstehung. Wir sehen auch wieder hier, wie es menschlich manchmal diese Dinge in Vergessenheit geraten können. Hätten sie genau zugehört, hätten sie gewusst, was passiert. Das Wort Auferstehung ist ein zentraler Begriff in der Heiligen Schrift. Gegenüber einer griechischen Unsterblichkeitshoffnung bezeugt die Schrift, wird die Wiedererstehung des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib. Das Neue Testament kennt diese beiden Ausdrücke Auferstehen und Auferweckt werden und verwendet sie im Sinne von Rückkehr ins Leben, und somit sind Auferstehung und Auferweckung zwei Seiten derselben Sache. Aber das hatten sie damals nicht verstanden, was Jesus meinte. Darum hatten sie auch nicht daran gedacht, dass Jesu Wort wörtlich in Erfüllung ginge, und nicht erwartet, dass er auferstehen würde. Doch nun dämmerte ihnen, dass alles, was sie nun sahen in den Tagen zuvor, ihnen von Jesus schon angekündigt war. Jedenfalls diente die Erinnerung an die Worte Jesu zur Bekräftigung der Botschaft: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Vieles blieb ihnen noch unklar, vor allem, wo Jesus sich aufhielt und was das alles für sie bedeutete. Aber klar war, dass der Fall Jesus eine dramatische Wendung genommen hatte. Der Engel forderte dann die Frauen auf, dies den Jüngern zu sagen, so wie es in Markus 16, Vers 7 heißt: Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Doch die Frauen waren so von Furcht und Entsetzen erfüllt, dass sie zittern und sprachlos wegliefen. Auch hier wieder eine natürliche Reaktion eines Menschen, wovon sich keiner, denke ich mal, freisprechen kann in einer solchen Situation. Die Botschaft des Engels identifizierte den Auferstandenen also ganz eindeutig als den Gekreuzigten, als ein und dieselbe Person. Und er erklärte die Bedeutung des leeren Grabes. Die Gewissheit der Auferstehung beruht auf dieser Botschaft. Und das zu glauben, dazu sind die Menschen damals wie heute aufgerufen. Denn diese Botschaft wird durch die Tatsache des leeren Grabes bestätigt. Und wir hören auch davon im Predigttext, dass selbst die Jünger skeptisch waren angesichts dieser Botschaft, obwohl sie ja auch im Vorfeld gehört haben, was der Herr gesagt hatte. Nun, die Frauen liefen dann in die Stadt Jerusalem hinein, zu dem Haus, in dem sich die Jünger verbarrikadiert hatten, und sagten ihnen, was sie in Erfahrung gebracht hatten. Bis dahin aber hatte, außer Maria Magdalena, wohl noch niemand den Auferstandenen gesehen. Darum betrachteten die Jünger diese ungewöhnliche Nachrichten als unnützes Gerede. Dazu sagt der Evangelist Markus weiter von Maria Magdalena in Kapitel 16, den Versen 10 bis 13: Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene es hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen. Auch jene glaubten es nicht. Gut, als Mensch kann man diese Reaktion nur zu gut verstehen. Dass ein Mensch von den Toten aufersteht, das ist einfach zu unglaublich, als dass es wahr sein könnte. Es widerspricht auch eigentlich aller Erfahrung des natürlichen Menschen. Es ist darum auch verständlich, dass im Laufe der Kirchengeschichte und besonders in der modernen Zeit die Menschen es nicht glauben, dass jemand von den Toten auferstehen kann. Wie wird heute Ostern in vielen Familien gefeiert? Man trifft sich zum Essen, man trifft sich zum Kuchen, es werden vielleicht Geschenke ausgetauscht, aber die eigentliche Botschaft geht verloren. Auch zwei der Jünger Jesu, auch und zwar Petrus und Johannes, konnten das nicht glauben. Doch sie entschlossen sich, selber zum Grab zu gehen, um nachzusehen, ob es denn stimme. Dazu lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 3 bis 7 folgendes: Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft, und als er sich vornüberbückt, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, dass es nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort war. Während Petrus verwundert wegging, begann bei Johannes der Glaube zu keimen, dass das alles so seine Richtigkeit hatte. Jesus hatte es ja angekündigt, dass er am dritten Tag auferstehen würde. Lukas berichtet uns, dass Jesus im Laufe jenes Tages auch Petrus erschienen war, und dieser hat es natürlich den anderen Jüngern erzählt. Dies am Abend den beiden Männern bestätigte, die Jesus auf dem Weg nach Emmaus begleitet hatte. So mehrten sich dann nun die Indizien für die übrigen Jünger, dass es doch Wahrheit war, Jesus ist auferstanden. Als er dann am Abend in der Versammlung der Jünger erschien, tadelte er ihren Unglauben, so wie er auch den Unglauben der Emmaus-Jünger getadelt hatte, mit den Worten aus Lukas Kapitel 24, Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr unverständigen und trägen Herzen, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Denn im umgekehrten Sinn hätte es ja gar keinen Sinn gegeben, Jesus im Tod zu belassen. Denn er hatte ja mit seinem Versöhnungswerk die Ursache des Todes, nämlich die Sünde, gesühnt und damit aus der Mitte genommen. Ein toter Erlöser kann niemanden retten. Doch die Auferstehung ist somit die logische Fortsetzung und innere Folge des göttlichen Heilsplans. Dass der Herr Jesus zunächst unsichtbar blieb, lag wohl in der Sache der Natur. Denn als den Auferstandenen mit seinem neuen Leib konnte man ihn nicht an einem bestimmten Ort festmachen. Er blieb aber während der folgenden 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt, also seiner Rückkehr in die unsichtbare Welt, in der sichtbaren Welt, um offenbar zu machen, dass er wirklich leibhaftig auferstanden war. Er zeigte sich seinen Jüngern an mehreren verschiedenen Orten. Das waren keine Illusionen, denen die Jünger verfielen. Sie konnten ihn wirklich mit ihren Augen sehen, mit ihren Händen anfassen und mit ihm zusammen essen. Und die Vielzahl der Menschen, die ihn dann sahen und die verschiedenen Begebenheiten zeigten, dass wir es nicht mit einzelnen visionären Erscheinungen zu tun haben, die einige wenige Menschen hatten, die ihre Trauer in träumerischen Erlebnissen verarbeiten. Es war also wahr, es wurde wahrgenommen. Und wie wir gehört haben, hat sich das erfüllt, was unser Herr Jesus im Vorfeld seines Leides gesagt hat. Nun kommen wir zu der Frage, was bedeutet diese Osterbotschaft für uns, diese Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus? Nun, für die Juden damals war die Auferstehung Jesu zutiefst peinlich, denn sie wollten Jesus mit der Kreuzigung gerade aus dem Weg räumen und hatten nun das Problem, dass er lebte. Also erfanden sie das Gerücht vom Leichendiebstahl und versuchten so, ihr schlechtes Gewissen zu entlasten und die Kunde von der Auferstehung ins Leere laufen zu lassen. Doch die Fakten sprachen dagegen, und die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Gründung der Gemeinde Jesu wenige Wochen später zeigte die Macht des Auferstandenen. Moderne Theologen heute vertreten noch leider auch diese Ansicht, Jesus sei nur scheintot gewesen. Viele von ihnen lehren, dass Jesus im Grabe verwest sei. Sie geben zwar vor, einen Lebendigen zu suchen, aber einen solchen, der nicht leibhaftig auferstanden ist. Seine Lehre und der geistige Einfluss, den er bis heute habe, sagen sie, zeigten, wie lebendig er sei. Wenn so etwas gelehrt wird, dann sucht man an sich selbst und seinem Befinden irgendwelche sichtbaren Zeichen des Auferstandenen, um an diesen gewiss zu werden, dass man wirklich an den lebendigen Jesus Christus Anteil habe. Doch das ist ein völlig falscher Glaube und eine völlig falsche Lehre, die hier ein Bild produziert, von einem christlichen Leben, das ganz vom Menschen und dem, was er bei sich wahrnimmt, abhängt. Es droht rein ein Christenleben, das alleine von den Wahrnehmungen des frommen Bewusstseins lebt, dass man mit den eigenen Erlebnissen den Herrn Jesus Christus erst richtig lebendig macht. Doch die Schrift bindet die Teilhabe an Jesus Christus nicht an das Erleben, sondern an den Glauben, an das Vertrauen, dass Gottes Wort Wahrheit ist, auch wenn man das Gegenteil erlebt. Wir wollen festhalten an dem Bericht des Markus, den er verfolgt dagegen, ebenso wie die drei anderen Evangelien, die Absicht, uns die irdische Wirklichkeit der Auferstehung mitzuteilen, dass wir es bei dem, was uns die Evangelien berichten, mit Geschichte zu tun haben, wird daran deutlich, dass hier normale, namentlich genannte Menschen an einem bestimmten Tag mit einer bestimmten Absicht zu einem bestimmten Ort gingen und mit ihren eigenen Augen zu sehen, um was es da ging. Die Bibel macht uns klar, dass unser Herr Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Das leere Grab ist nicht eine irdische Wahrheit, die man vernachlässigen könnte, sondern es ist die eine Seite der leibhaftigen Auferstehung. Es ist nicht gleichgültig, was mit dem Leichnam Jesu geschehen ist. Deshalb wollen wir uns heute wieder neu erinnern. Jesus ist leibhaftig auferstanden und nur so ergibt das Wort des Engels auch einen Sinn. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das aber wiederum heißt, weil er auferstanden ist, ist er zum Himmel aufgefahren, lebt und regiert in Ewigkeit zur Rechten des Vaters. Das zu wissen ist tröstlich gegenüber alledem, was an Bösen in dieser Welt lebt und uns immer wieder das Leben schwer machen will. Das Leben Jesu ist ewig und unvergänglich. Und jetzt kommt eine wichtige Passage. Und wir haben auch schon jetzt einen Anteil an seiner Auferstehung und seinem Leben. Jetzt hier auf der Erde, indem wir ihm glauben, wenn er in Johannes 11, die Verse 25 bis 26 sagt, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Weiter lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Und das ist ein ganz klares Zeichen, das unser Herr hier ausspricht, dass wir an der Mitauferstehung daran teilhaben dürfen. Das ist eine wunderbare Botschaft, die wir auch weitergeben sollten und die uns auch, wenn wir in Trübnissen und Anfechtungen sind, immer wieder Mut machen sollte. Und weiter gelten auch folgende Worte noch für uns aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 12, die wir alle kennen oder auswendig eigentlich wissen müssten. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dieser Glaube vollzieht sich in uns aufgrund derselben Kraftwirkung, mit der Gott Christus auferweckt hat. So ist denn dann die Aufforderung eben auch zu verstehen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15, Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Wir werden also durch die Auferstehung Jesus Christus in ein gegenwärtiges, sich an uns, die wir glauben, vollziehendes Geschehen mit hineingestellt. Wir gelangen so aus dem Zustand des geistlichen Todes in den Lebensbereich Christi hinein. Und wer so in Christus sein neues Leben gefunden hat, der ist auch eine neue Kreatur. Er wandelt in einem neuen Leben. Hier wirken sich die Lebenskräfte des Auferstandenen aus. Gott hat ihn ja um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. damit die Neugerechtigkeit Jesu Christi in uns Gestalt annimmt. Wenn wir uns so in das Auferstehungsleben Christi mit hineinnehmen lassen, dann haben wir bereits jetzt auch eben diesen Anteil an dem Auferstehungsgeschehen. Wir sind hinübergewechselt vom Bereich des Todes in das des Lebens, wie es auch in Johannes 5, Vers 24 geschrieben steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir werden also den Tod, gemeint ist hier im geistlichen Sinne den Tod, nicht sehen und nicht schmecken. Dieses alles haben wir jedoch hier auf Erden nur im Glauben und noch nicht im Schauen. Wir müssen wohl noch durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Aber dennoch ist in Christus alles vorgebahnt und geebnet. Entsprechend dem verklärten Leib des auferstandenen Herrn, der nicht mehr den Bedingungen des Raumes, des Stoffes und der Zeit unterworfen war, wie ein irdischer Leib, wird es sich auch mit den verklärten Leibern der Auferstandenen in Jesus Christus verhalten, also uns, die wir an ihn glauben. Wir gehören nicht mehr der Erde an, sondern dem Himmel. Wir sind nicht mehr irdisch-stofflich, sondern wir sind dann geistliche Leiber. Wir sind auch nicht mehr der Vergänglichkeit und Verweslichkeit unterworfen, sondern wir sind ewig, kurzum, wir werden ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Doch ich will auch die Auferstehung für die übrige Menschheit, also den Ungläubigen, nicht unerwähnt lassen. Auch sie bekommen einen Auferstehungsleib, aber zum Gericht. Nach Jesu Aussage im Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 28 und 29 heißt es: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und diese allgemeine Auferstehung geschieht, wenn unser Herr Jesus Christus seine Königsherrschaft in die Hände seines Vaters zurückgeben wird, also am Ende der Erdentage. Und diese Auferstehung ist mit dem jüngsten Gericht verbunden und wird alle Toten vor dem Thron des Weltenrichters vereinen. Das in den Gerichtsakten Gottes geschriebene und die Namenslisten im Buch des Lebens entscheiden über das endgültige Los der Ungläubigen, welche dann im Feuersee geworfen werden. Dazu heißt es in Offenbarungen 20, Vers 15: Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun stellt sich natürlich die Frage: Was kann ich tun, um nicht vor dieses furchtbare Gericht zu kommen oder gar auch in den Feuersee geworfen zu werden? Nun, durch die Annahme des Evangeliums, dass man glaubt, dass der Herr Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass man Buße tut für seine Sünden, die man im Leben gemacht hat. Und dass man dem Herrn Jesus die Herrschaft über sein Leben übergibt. Können vor der allgemeinen Aufstehung und dem damit verbundenen Gericht und Feuersee retten. Kann also nur anraten, wer noch da unschlüssig ist oder wackelig ist, beschäftigt euch mit dem Evangelium, lest es, betet um Gnade, dass der Herr sich über euch erbarmt. Und so wollen wir also zum Schluss festhalten: Selig und heilig ist also der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Denn die Auferstehung von uns findet in ihrem glanzvollen Abschluss, denn wenn der Herr wiederkommt, dann wird das gekrönt werden, was im Glauben hier auf Erden begann. Die Verwandlung unseres Leibes, der dem Tod und der Nichtigkeit ausgeliefert ist, in die Ebenbildlichkeit seines verherrlichten Leibes, dann wird der Herr die Seinen für alle Zeit mit sich vereinen. Dann sind auch für uns der Tod und das Grab nicht die Endstation, sondern unsere leibliche Auferstehung erfolgt und ist der Eingang in das ewige Leben in der neuen Schöpfung. Wollen wir neu wieder dankbar sein für das ganze Ostergeschehen, was unser Herr Jesus für uns Sünder auf sich genommen hat, und erfreuen uns an der Botschaft des Engels. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Amen.